Ja, guten Morgen. Die Predigt heute hat zum Thema die wahre Gnade Gottes. Gottes erwählende, rettende, heiligende und erziehende Gnade. Der Abschnitt ist in 1. Petrus und da hatte der Philipp ja vor 14 Tagen im 1. Petrusbrief begonnen und da wollten wir jetzt in den nächsten Wochen so Stück für Stück auch dann durch den Brief durchgehen. Und jetzt ist der Abschnitt dran, 1. Petrus 1, ab Vers 13 bis zum Ende des Kapitels. Und ich lese das am Anfang vor. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. 1. Petrus 1, ab Vers 13. Darum seid bereit und gefestigt in eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden Einzelnen nach seinen Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange ihr hier in der Fremde lebt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid, von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der vorher ausersehen war, vor Grundlegung der Welt, aber in den letzten Zeiten um euretwillen offenbart wurde, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott beruhe. Weil ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt einander herzlich lieb, aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alle Menschen sind wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blüte. Das Gras ist verdorrt und seine Blüte abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, das unter euch verkündet wurde. Soweit der Bibeltext. Kurz noch, wieder um da reinzukommen, ein paar allgemeine Gedanken zu dem Petrusbrief. Der 1. Petrusbrief ist ein sehr reichhaltiger, fast vollgestopfter Brief mit ganz vielen praxisrelevanten Themen. Zum Beispiel, wie man sich als Christ gegenüber der weltlichen Regierung verhält oder wie man dem Arbeitgeber gegenüber sich verhält, der vielleicht auch Gott nicht kennt oder eben oft Gott nicht akzeptiert. Aber auch ganz praktische Anweisungen für Ehe und Gemeinde sind enthalten. Und in dem Brief gibt es eine lange Liste von Segnungen für Christen. Und Petrus beschreibt darin die Identität des Christen und was es bedeutet, Christus zu kennen. Und er führt ein Privileg nach dem anderen an. Aber in dem Brief geht es auch um Leid. Mit der ernüchternden, aber auch beruhigenden Feststellung, dass es absolut erwartungsgemäß ist, dass uns als Christen hier auf der Erde Leid begegnet. Obwohl wir als wiedergeborene Christen unvorstellbar viele Privilegien haben, sollten wir uns bewusst sein, dass die Welt uns ungerecht behandeln wird. Und wie man mit dieser Ungerechtigkeit und der Feindseligkeit als Christ umgehen soll, dazu gibt der Apostel Petrus in seinem Brief Antworten und Tipps in Form von praktischen Weisheiten und Wahrheiten, aber auch mit dem deutlichen Hinweis und dem hinweisenden Blick auf Jesus Christus als Vorbild. weil er inmitten von Feindseligkeiten eine siegreiche Haltung bewahrt hat. Und man könnte jetzt über diesen Brief so als ein quasi übergeordnetes Gesamtthema die wahre Gnade Gottes nennen. Als eine erwählende, rettende, heiligende und erziehende Gnade Gottes. Wie kommt man da drauf? Das kann man aus Kapitel 5, Vers 12 ableiten. Das ist am Ende von dem Brief. Da steht in dem 12. Vers: Durch Silvanus, euren treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch in Kürze geschrieben, um zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Also der Brief geht über die wahre Gnade Gottes. Und diese Stelle vom Ende des Briefes unterstreicht und macht auch nochmal deutlich, dass der Wunsch vom Apostel Petrus am Anfang vom Brief, nämlich in Kapitel 1, Vers 2, da steht: Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das war kein frommer Wunsch, das war auch keine höfliche Grußformel, die halt einfach so beiläufig erwähnt ist oder das passt halt so, weil es ein Brief ist. Das klingt vielleicht ganz nett. Nein, das war wirklich buchstäblich gemeinter Wunsch des Schreibers. Die Gnade Gottes soll im Denken und Tun der Empfänger immer größeren Raum gewinnen. Wenn hier aber von der wahren oder rechten Gnade Gottes die Rede ist, dann muss es auch eine nicht wahre oder verfälschte Gnade Gottes geben. Paulus musste die Gemeinden in Galatien ermahnen und sagt in Galater 5, dass sie sogar aus der Gnade gefallen sind. Galater 5, Vers 4 steht: Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Oder im Judasbrief, da beklagt der Judas in seinem Brief eine andere Art des Abweichens der Gnade. Da steht in Judas, der 4. Vers: Denn es haben sich einige Menschen heimlich eingeschlichen, die schon lange zuvor aufgeschrieben wurden für dieses Urteil. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und den alleinigen Herrscher Gott und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Das sind Beispiele für verfälschte oder verkehrte Gnade oder Verlust der Gnade. Die Gnade wird immer wieder angegriffen, mal von rechts, mal von links. Und wir als Gläubige können auch da fallen, können genauso uns in irgendwelche falschen Richtungen bewegen. Vielleicht suchen wir anders als in der Gnade stark zu sein. Vielleicht lassen wir uns durch unsere Sinne dazu verleiten, die Gnade in Selbstgefälligkeit oder Ausschweifung zu verkehren. Der Apostel Petrus hat es deswegen als wichtig empfunden, in diesem kurzen Brief die Geschwister an die wahre Gnade Gottes zu erinnern. Er hat es selbst erfahren, die besondere Kraft der Gnade Gottes, nachdem er den Herrn Jesus verleugnet hatte und dann von dem Herrn Jesus selber diese Gnade empfangen hat. Er war es, der in der Apostelgeschichte in Jerusalem dann aufgestanden ist und gesagt hat, ich lese das ganz kurz, als es darum ging, dass es doch wieder nötig ist, dass man das Gesetz halten muss. Und dann steht er auf und sagt, Apostelgeschichte 15, Vers 10, Was versucht ihr denn nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen können? Wir glauben aber, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, genauso wie auch sie. Das hatte der Petrus erlebt und es war ihm ganz wichtig, das auch weiterzugeben und daran zu erinnern. In Titus 3, Vers 7 steht dazu, was die wirkliche Gnade Gottes ist. Titus 3, Vers 7, da steht, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt Erben seien gemäß der Hoffnung auf das ewige Leben. Und in Römer 3, Vers 23, 24 und 28 steht: Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. So glauben wir nun, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das ist die wahre Gnade Gottes. Erlösung von Schuld, ohne dafür irgendetwas getan zu haben oder tun zu müssen. Gerechtfertigt durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und zwar dann, aber sogar auch nur dann, wenn man keine Leistung bringt. Das steht in Römer 4, Vers 4 bestätigend. Dem, der etwas leistet, wird der Lohn nicht aus Gnade angerechnet. Dem aber, der keine Leistung bringt, aber an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Was ist Gnade für dich persönlich? Diese Stellen, die ich jetzt gelesen habe, sind vielleicht alle vertraut und bekannt. Und doch habe ich bei der Vorbereitung festgestellt, wie wenig ich eigentlich von der Gnade wirklich begriffen habe. In dem Kommentar zu dem Petrusbrief von dem Benedikt Peters schreibt er: Eine genusssüchtige Zeit, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt allen Denkens und Handelns gerückt hat, hat auch auf die christliche Gemeinde abgefärbt. So wird denn unter dem Vorwand der Gnade und der Liebe Gottes das Evangelium zum Mittel, dem Menschen und seinen Zielen zu dienen. Der Gott aller Gnade wird so zum Diener der Wünsche der Christen degradiert. Darin habe ich mich ein bisschen wiederentdeckt. Ich weiß sehr wohl, dass ich die Gnade nicht verdient habe. Und dass es bei mir nichts gibt von meiner Art oder so, wie ich bin, dass Gott, es gibt keinen Grund für Gott, dass er mich erlösen müsste. Und ich bin Gott wirklich von Herzen dankbar dafür, dass er mich erlöst hat und mir meine Schuld genommen hat und dass ich sein Kind sein darf. Und er mir gnädig war und ist. Aber ich merke auch, dass tief in mir drin Gefühle und Empfindungen hochkommen, die meine Wünsche und Vorstellungen sehr in den Vordergrund rücken. Ich weiß von der Gnade Gottes, ich erlebe sie immer wieder und merke aber in meinem Leben ein gewisses Anspruchsdenken, dass diese Gnade auch entsprechend meiner Wünsche und Pläne in meinem Leben zur Darstellung kommen muss. Ich bin dann sogar manchmal darüber hinaus auch noch gefrustet, wenn das dann nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und daher bin ich sogar auch ein bisschen froh, dass ich diesen Text zufällig zugeteilt bekommen habe, um mir da auch nochmal neue Gedanken drüber zu machen, was es heißt, Gottes Gnade, und dass ich eigentlich nur sehr wenig von Gottes wahrer Gnade verstanden habe und dass es wirklich nötig ist, auch in der Gnade zu wachsen. Deswegen auch der Wunsch von dem Apostel Petrus: Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gnade. Gnade heißt also eigentlich, auch wenn es ein bisschen seltsam klingt, dass Gott alles ist. In Römer 11, da steht Vers 36, von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Die Gnade lehrt mich daher, mich ihm ohne Vorbehalt zu beugen. Tue ich das, finde ich Frieden. Und zwar einerseits den Frieden, der in Römer 5 beschrieben ist. Römer 5, Vers 1 heißt Frieden mit Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Feindschaft ist vorbei. Aber andererseits auch, der Friede Gottes wird mein Gemüt und meinen Verstand erfüllen. Das steht in Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. So kann ich in Ansätzen erahnen und so ein bisschen daran schnuppern und weiß, was es heißt, göttlichen Frieden zu empfinden und zu erleben. Unser Abschnitt hier in 1. Petrus 1, in Vers 13, beginnt mit darum oder deshalb. Und das ist natürlich immer dann ein Bezug. Warum? Ja, das bezieht sich eben auf die Verse davor. Das heißt, von Vers 3 bis Vers 12, da sind Wahrheiten enthalten und die will ich nochmal ganz kurz einfach aufzeigen. Drei Wahrheiten, drei wesentliche Punkte. In Vers 3 bis 12 steht einmal was von einer großartigen, lebendigen Hoffnung, die wir haben, ein für uns in den Himmel aufbewahrtes, unvergängliches Erbe. Zweitens steht da, dass wir zwar noch durch Leiden gehen müssen, bevor wir das Erbe antreten, aber wir wissen, dass dieses Leid nicht zu unserem Schaden ist, sondern dass es zum Lob und zur Herrlichkeit und Ehre und in der Offenbarung Jesu Christi dient. Und drittens, das Ende unseres Glaubens ist die Errettung unserer Seelen. Eine so herrliche Errettung, dass Propheten, die sie erforscht haben und versucht haben, da was zu verstehen, dass Engel sogar begehrt haben, sie Einsicht zu gewinnen, das ist für uns vorbereitet. Und diese drei Punkte sind der Grund, warum hier steht darum. Also aufgrund von diesen Dingen, aufgrund der großartigen, lebendigen Hoffnung, aufgrund dessen, dass Leiden uns nichts Schadhaftes antun kann und es sogar zum Lob Gottes dient und dass wir ein Ende vor uns haben, eine Errettung unserer Seelen. Darum kommen jetzt hier verschiedene Punkte, auf die ich kurz eingehen will. Nämlich sieben Imperative, also sieben Befehlsformen, die zeigen, dass Gottes Gnade uns als Erlöste erzieht. Da steht in Vers 13, seid bereit und gefestigt in eurer Gesinnung. Andere Übersetzung steht da, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Bereit sein heißt einerseits bereit sein zum Dienst. Umgürtet sein heißt also irgendwie auch stabilisiert, gefestigt, hat aber auch den klaren Bezug zu 2. Mose 12, wo es um das Passa geht. Und bei dem Passa war es auch so, da sollten die Israeliten dieses Passa feiern, mit Lenden umgürtet und in Eile sollten sie es essen, also in Aufbruchsstimmung, bereit zum Aufbruch. Und so sollen wir auch nicht träge werden und uns ausruhen aufgrund unserer Situation, dass wir ja eine tolle Zukunft haben, sondern wir sollen trotzdem auch bereit sein und unsere Gesinnung umgürten. Das heißt auch unser Denken, unsere Dinge, mit denen wir uns mit dem Verstand beschäftigen, sollen gefestigt sein und sollen auch eben darin gegründet sein. Das Zweite, was da steht, seid nüchtern. Wenn ich mich selber nüchtern betrachte, heißt das, ich lasse allen Schein weg, ich lasse alle Schale weg. Und wenn ich dann so wirklich mich selber sehe, dann kann ich nur sagen, ich sehe einen Sünder, der Gnade gefunden hat und der tagtäglich von Gottes Gnade abhängig ist. Nüchtern sein heißt aber auch, auf die lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, wie es in Vers 3 beschrieben ist, zu vertrauen und das Ziel des Glaubens, nämlich die Rettung der Seele zu erwarten, auch wenn das meine Umgebung und mein Umfeld als völlig unnüchtern einstuft. Des Weiteren steht hier in Vers 13, hofft, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, hofft völlig auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. Wir haben schon Gnade empfangen. In Johannes 1, Vers 16 steht, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, und zwar Gnade um Gnade. Aber das Ausmaß der wahren Gnade Gottes wird uns erst bei seiner Offenbarung klar. Erst dann verstehen wir, und dann werden wir, glaube ich, völlig geplättet sein, wie groß Gottes Gnade ist. Und weil wir eine lebendige Hoffnung haben, macht es absolut Sinn, darauf unsere volle Hoffnung zu setzen. In Vers 14 steht: Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher. Früher waren wir Unwissende. Wir konnten es nicht verstehen und begreifen, wie man Gott Gehorsam entgegenbringt. Wir konnten nur ungehorsam sein. Jetzt können wir uns als gehorsame Kinder verhalten, aber wir sind nicht dazu gezwungen. Wir haben die Wahl. Wir sind von dem Zwang vom Ungehorsam befreit, aber eben nicht in den Zwang des Gehorsams, sondern in die Freiheit zu entscheiden, ob ich mich als gehorsames Kind verhalte oder nach den Leidenschaften lebe, im Hier und Jetzt und mein Glück hier auf der Erde suche. Deswegen der Auftrag und der Hinweis, immer wieder Bezug nehmend auf die drei Wahrheiten aus den Versen vorher, warum wir uns so verhalten sollen, auch hier: Verhaltet euch nicht wie früher, denn ihr habt eine Zukunft, die ist viel größer. Dann steht in Vers 15: Seid heilig. Gott ist heilig und wir sollen es auch sein. Sein wie Gott. Das wollten die Menschen schon immer. Schon von dem Anfang der Schöpfung nutzt auch der Teufel als Schlange in all seiner List diesen Wunsch im Menschen und sagt in 1. Mose 3, sondern Gott weiß, dass es an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. So sein wie Gott. Eine Eigenschaft Gottes übernehmen. Wir können es. Durch den Heiligen Geist. Wollen wir es? Gott will es ganz offensichtlich. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 steht: Glaube ich zumindest. Genau. 1. Thessalonicher 4, Vers 3: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ein weiterer Punkt, Vers 17. Da steht: Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden Einzelnen nach seinen Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange ihr hier in der Fremde lebt. Wir rufen unseren liebenden Vater und Gott an. Ja, das ist auch gut so. Und wir dürfen ihn Vater nennen, lieber Vater, aber Vater dürfen wir sagen, Papa dürfen wir zu ihm sagen. Aber über die Nähe und das Vertrauen, das wir zu ihm haben, sollen wir nicht vergessen, wie die Verhältnisse wirklich sind. Gott ist allmächtig, wir sind ohnmächtig. Gott ist gerechter Richter und wir sollen ihm mit Respekt und Ehrfurcht begegnen und uns die Macht- und Größenverhältnisse zwischen ihm und uns vor Augen halten. Da wir die Tendenz haben, uns zu überschätzen oder auch Gefahr laufen, zu unterschätzen, wie die Sicht Gottes auf unser Alltagsleben wirklich ist. Ein letzter Punkt: Habt einander herzlich lieb, Vers 22. Ich lese diesen Vers mal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da steht: Ihr habt eure Seelen gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Weil wir aus unvergänglichem Samen wiedergeboren sind, können wir auch anhaltend und unvergänglich lieben. Deswegen der Vergleich mit dem Gras, der dann auch in dem nächsten Vers kommt. Da unsere selbstproduzierte Liebe oder unsere menschliche Kraft irgendwie ziemlich schnell vergeht und verpufft, Aber wir haben etwas Besseres. Wir haben eine göttliche Kraft, wir haben Gottes Liebe, die wir weitergeben können. Und warum dieser Aufruf zur Liebe? Da steht in dem gleichen Brief, in dem 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber habt untereinander eine innige Liebe, denn die Liebe wird eine Menge Sünden bedecken. Dass Liebe Sünden bedeckt, steht auch noch in Jakobus 5, in dem letzten Vers, Jakobus 5, Vers 20. Ja, das heißt nicht, dass wir jetzt über Sünden hinweggehen sollen und sagen, ach, ist ja nicht so schlimm, aber das heißt, dass wenn wir mit Gottes Liebe Menschen begegnen, unseren Geschwistern begegnen, dann können wir auch über die Fehler, die sie mal gemacht haben, die sie vielleicht auch Dinge, die sie uns angetan haben, die man persönlich verletzt wurde, vergeben und damit Sünden bedecken. Über Fehler hinweggehen, nicht immer wieder rauskramen und daran erinnern, das ist damit gemeint, Sünden zu bedecken. Und dass es wichtig ist oder dass diese Liebe zu den Geschwistern einfach auch eine Grundvoraussetzung ist, die in unserem Leben zu sehen sein sollte oder zu sehen sein muss, steht auch in 1. Johannes 4 ganz deutlich. In 1. Johannes 4 da steht in Vers 19, wir lieben ihn, also den Herrn Jesus oder Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Deswegen auch dieser Aufruf oder diese Bitte, wirklich in der geschwisterlichen Liebe die anderen zu lieben, mit der Liebe, die wir von Gott bekommen und bekommen haben, und da uns gegenseitig auch in der Sicht zu sehen. Das waren jetzt die Punkte, weshalb, also sieben Punkte, sieben Befehlsformen, die der Petrus hier aufnimmt für den Lebenswandel der Menschen, die er anspricht, also die in der Fremdlingschaft waren und die eben im Glauben wachsen sollten und auch in der Gnade wachsen sollten. Es gibt aber dann noch einen Vers, auf den ich besonders noch eingehen will oder nur noch mal herausstellen will, der den Wert der Gnade Gottes noch mal deutlich macht. Und das ist der altbekannte und vielgelesene Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Gottes wahre Gnade ist nicht billig. Gottes Gnade ist aber auch nicht einfach nur sauteuer, sondern sie ist unbezahlbar. Ein Wert, den wir uns nicht vorstellen können, dem kann man nicht beziffern. Da kann man nichts vergleichen. Es gibt nichts Wertvolleres. Schon in Jesaja 43, Vers 4 sagt Gott zu Israel, weil du in meinen Augen so wert bist und wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deine Stelle und Völker für deine Seele. Und so wie wir der Klaus vorhin vorgelesen hat, auch aus Johannes 3, Gott liebt die Welt, Gott hat sie geliebt und er hat seinen Sohn gegeben. Und das ist der Preis. Und das ist das, was hier beschrieben ist in 1. Petrus 1, Vers 18. Wir sind erlöst mit einem Preis, den wir uns nicht vorstellen können, aber der uns wieder neu bewusst machen soll, was Gott für uns getan hat, was er für uns auf sich genommen hat und was wirklich wir ihm wert sind. Ich will kurz zusammenfassen. Wir haben in den letzten Minuten darüber nachgedacht, was die wahre Gnade Gottes ist. Und dass auch wir Christen Gefahr laufen können, die Gnade zu verkehren oder zu missbrauchen für unsere Wünsche oder Vorstellungen. Und ich hoffe, jeder hat nochmal für sich selbst überlegt, was für ihn die Gnade Gottes bedeutet. Wir haben uns diese Befehlsformen, die 7 Punkte, angeschaut in Vers 13 bis 22 und dabei gesehen, was die Gnade Gottes bewirkt oder bewirken soll, dass sie dafür sorgt, uns zu erziehen. Und wir haben uns dabei erinnert an die 3 Wahrheiten aus den Versen 3 bis 12, die Grund dafür sind, dass wir diese Befehlsformen in unserem Leben zur Auswirkung kommen lassen. Die 3 Punkte, die lebendige Hoffnung, die wir haben, das unvergängliche Erbe eben, aber auch die traurige Gewissheit von Leid in unserem irdischen Leben, das aber uns nicht schadet, sondern zu Lob Gottes beiträgt. Und das Ende unseres Glaubens, die Errettung unserer Seelen. Dann haben wir über den Wert der Gnade nachgedacht, wie wertvoll wir unserem Gott und Vater sind und dass alles, dass er wirklich jeden einzelnen Menschen so sehr liebt, dass er alles für ihn bezahlt. Und ich habe da mit Philipp mal drüber gesprochen und wir waren uns dann nicht so richtig einig, aber ich für mich persönlich sehe es wirklich so, dass Gott die Menschen so sehr liebt, dass er wirklich seinen Sohn gegeben hat, auch wenn sich nur ein einzelner Mensch für ihn entschieden hätte, hätte er so gehandelt. Und es ist natürlich sehr theoretisch, aber das macht es nochmal deutlich, wie wertvoll du für Gott bist. Jeder, steht in Johannes 3, der an ihn glaubt, also jeder Einzelne, es geht wirklich um den Einzelnen, um dich. Dich liebt Gott. Und ja, das ist einfach unbeschreiblich, dass wir so wertvoll sind und trotzdem nochmal auch die Erinnerung, Gnade ist eben nicht dazu da, dass es um mich geht, weil ich so wertvoll bin, sondern Gnade soll dazu führen, dass das Lob, dass die Ehre Gottes größer wird. Gnade soll dazu führen, dass wir wirklich verstehen, dass Gott alles ist, dass von ihm, durch ihn und für ihn alles ist. Amen.